Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Bebend steht er am Grab seiner Frau. Die Tränen laufen ihm die Wangen hinunter. Seine Kehle schnürt sich zu. Der Tod. Ein Thema, über das man nicht gerne spricht. Aber wie gut, dass unsere Lektion dieses Quartal nicht nur mit Tod und Sterben überschrieben ist, sondern sie heißt über Tod, Sterben und Zukunftshoffnung. Seien Sie gespannt auf unsere Gespräche. Wir starten direkt mit dem ersten Thema. Rebellion in einem vollkommenen Universum. Viel Freude beim Zuhören.
Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einer neuen Bibelgesprächsrunde mit einem neuen Thema. Es geht diesmal um Sünde, Tod und die Zukunft. Und ich bin schon gespannt, was wir daraus lernen werden. Ich begrüße hier meine Gesprächspartner, zu meiner Linken Carmen und Thomas, zu meiner Rechten Carsten und René und ich bin der Martin. Wir beginnen mit einem Gebet. Unser guter Gott im Himmel, wir werden heute über dich sprechen, dein Wesen, dich als Schöpfer und das Aufkommen von etwas, was wir Sünde nennen. Bitte schenk uns deinen Geist, um dein Wort in rechter Weise zu betrachten, daraus zu lernen und lass etwas Neues geschehen in unserem Leben durch dieses Gespräch. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen.
Ich habe ja schon erwähnt, eine neue Lektion, ein neues Thema. Und es ist ein groß angelegtes Thema. Natürlich beginnt man bei der Schöpfung. Es fällt einem ja immer wieder auf, dass es dort losgeht zur Schöpfung, führt eben vieles zurück. Bevor wir dort jedoch hinkommen und eine der wichtigsten Aussagen der Bibel überhaupt ansehen, hätte ich noch eine Frage, die uns ein bisschen auf das einstimmt. Und es geht auf die Frage der Liebe hin. Wenn ihr einem Menschen begegnet, woran macht ihr fest, dass dieser Mensch echte, tiefe Liebe ausdrückt oder empfindet? Wie erkennt ihr das? Wie erkennt ihr Liebe?
Ich sehe da so eine Mama vor mir, die einfach für ihr kleines Baby alles macht. Windeln wechseln, sich die Nächte um die Ohren schlagen, ja, immer wieder trösten und einfach sich selbst total zurückstellt, ja, um einfach diesem kleinen, schutzbedürftigen Wesen ganz viel Geborgenheit und Nähe zu geben. Ja, und da kommt ganz viel Liebe rüber.
Also erkennbar an ganz konkreten Handlungen. So eine Geste der Wertschätzung, des Wohlwollens, auch vielleicht der Hilfsbereitschaft, wo man wirklich den Eindruck hat, ich bin jetzt auch wichtig oder überhaupt wichtig. Und da nimmt sich jemand zurück in diese Richtung.
Ich glaube, man kann es, wenn man jetzt aus dem Kontext heraus das nur so betrachtet, ich denke, an der Gesichtsmimik und an der Körperhaltung kann man ganz viel erkennen, ob man jemandem zugeneigt ist oder ob jemand eher reserviert ist oder kühl. Und allein, wenn ich jemanden in die Augen schaue, kommt da entweder so eine Connection oder eben eher Zurückhaltung. Also man kann ganz viel einfach über die Mimik und über die Gestik auch erfahren, wie das Gegenüber zu einem steht.
Ja, es gibt so viele Aspekte, die das irgendwie ausmachen. Das kann einmal die Mutter zu ihrem Kind sein oder dass man durch Handlungen, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit auch brauchen, erfährt, der meint es wirklich gut mit mir. Aber so für den ersten Moment denke ich da auch an das, was du gesagt hast, Carmen. Was für einen Blick hat die Person? Da kann man sehr viel doch erkennen. Was für eine Tonlage der Stimme auch allein. Vielleicht geht es auch mal um etwas, wo einem ins Gewissen geredet werden muss. Ist nicht angenehm, aber die Tonlage ist derart, dass man merkt, die Person meint es wirklich durch und durch gut mit mir. Eine andere Sache ist auch die Nähe. So dass vielleicht jemand nicht so weit auf Distanz bleibt, sondern etwas näher kommt oder die Hand auf die Schulter legt oder, ich denke jetzt an ein Kind vor allem, vielleicht mal über den Kopf streicheln, so kleine Tätscheleien, die so viel bedeuten, wo es kein Wort braucht, keine große Handlung, aber der andere oder das Kind in dem Fall weiß, die Person meint es einfach gut mit mir. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, Liebe auszudrücken.
Das ist schon sehr interessant. Es kann sehr kurz sein, es kann lang oder andauernd sein. Jahrelang. Erkennt ihr das immer sofort? Kennt ihr so im Alltagsleben sofort, oh, das war jetzt wahre Liebe?
So die Frage, was wahre Liebe ist, also ein gewisses Maß an Zuneigung oder an Wohlwollen, glaube ich, kann man schnell erkennen. Wahre Liebe wäre für mich etwas, das tiefer ist, das auch in schlechten Zeiten zu mir steht, wo eher ganz optimistisch und ganz stur am Guten im Anderen festgehalten wird, auch wenn die Faktenlage vielleicht was anderes suggerieren würde. Das braucht mehr Zeit, um wirklich da auch zu reifen. Also die Überzeugung reift, die Person, das ist wirklich wahre Liebe, die mir entgegengebracht wird. Da braucht es auch so manche Stürme und schlechte Zeiten, in denen das bewiesen wird.
Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Auch wahre Liebe braucht auch ein Stück Zeit. Lasst uns in die Bibel gehen, in den ersten Johannesbrief. Manchmal wundere ich mich, warum dieser Satz so spät kommt in der Bibel. Aber vielleicht habt ihr ja Vorschläge, ob der Satz auch vorher in ähnlicher Weise zu finden ist. Ja, wer die Schriften von Ellen White kennt und dort die Entscheidungsserie, wie wir es nennen, auch kennt, diese 5 Bände über die Bibel, der weiß ja, dass diese Serie mit diesem Satz beginnt und auch mit diesem Satz endet. Da fängt es gleich am Anfang an. Aber die Bibel hebt sich das so ein bisschen auf und Johannes ist der, der das hier formuliert. Lesen wir mal 1. Johannes Kapitel 4 und dort Vers 16b. Einfach nur mal diesen Vers. Ja. Bitte.
Soll ich lesen? Ja? Also Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
Ich weiß nicht, das ist vielleicht überhaupt die Aussage der Bibel schlechthin, oder? Gott ist Liebe. Wenn ich jetzt zurückdenke an eure Antworten auf die erste Frage, wie ihr das unter Menschen erkennt, dann gestaltet sich das doch ein bisschen schwierig, oder? Wir sehen Gott nicht, wir erleben ihn nicht direkt von Aug zu Aug, zumindest meistens. Und trotzdem steht da, Gott ist Liebe, Gott ist die Liebe. Wie kommen wir zu dieser Aussage? Ist das einfach etwas, was man glauben muss oder erkennt man das?
Es gibt noch ein Buch von Ellen White, in dem sie beginnt, nicht im ersten Satz, aber in den ersten Abschnitten, dass Gott die Liebe ist in dem besseren Weg. Und da erklärt sie, dass wir das vor allem durch die Schöpfung erkennen können, nicht an Römer 1 denke, wo es auch darum geht, dass wir Gottes ewige Kraft und Gottheit, sicherlich auch mehr von seinem Wesen, von seiner Liebe erkennen können durch die Werke. Ich glaube, dass die Werke nicht nur sind die Natur, die uns umgibt, sondern auch das, was Gott aktiv bis heute tut. Wie führt er mich in meinem Leben? Wo steht er mir durch vielleicht auch Menschen zur Seite oder durch gewisse Fügungen meiner Lebensabläufe? Es ist durchaus möglich, aber ja, es ist nicht so direkt wie das Kind, dem ich über den Kopf streichle oder einen Kuss gebe oder mal tröstend in den Arm nehme. So direkt nicht, aber vielleicht indirekt über andere Menschen, durch die Natur, durch Gottes Vorsehung und so weiter. Mhm.
Und natürlich auch durch Jesus Christus. Das ist man jetzt ja leider auch 2000 Jahre zu spät. Können da nur noch so ein bisschen mit eintauchen. Aber die Menschen, die Jesus erlebt haben, man spürt es so förmlich beim Lesen, wie die hingezogen waren. Ja, die kleinen Kinder, die Leute am Rand, die Ausgestoßenen, die Kranken, die zu ihm in den leergeräumten Tempel reinströmen, weil Jesus einfach so anziehend gewesen sein muss, scheinbar. Ja. Und das beeindruckt mich schon, ja, der einfach da so eine ganz, ganz feine Art hat, auch teilweise durch den Blick, ja, wie bei diesem reichen jungen Mann, der zu ihm kommt. Ja, er schaut ihn an, er gewann ihn lieb. Da steht mal so ein bisschen die Körpersprache drin, die wir ja leider selten lesen in der Bibel. Ja, da steht es mal drin, wie Jesus durch seinen Blick auch so Liebe kommuniziert hat. Ja, der hat ihn ja dann leider nicht richtig angeschaut, ja, wie tragisch. Aber Jesus hat einfach versucht, auch durch seinen Körper zu sprechen und diese Liebe Gottes zu kommunizieren.
Ich finde, es hat auch vielleicht was Gutes, dass wir ihn nicht so hautnah, wie man sich das manchmal wünschen würde. Also ich möchte ihn als Person sehen und dann würde ich mir leichter tun, diese Liebe zu spüren oder zu fühlen. Aber ich glaube auch, dass wir durch die Geschichten in der Bibel einfach so viel erfahren. Das ist so ein bewusstes Einlassen. Ich möchte hier Beziehung haben mit Gott. Und das ist so nicht so diese Fast-Food-Liebe oder so dieses Schnelle, was ich mal so mitnehme und dann ist es wieder verpufft, sondern das ist so ein bewusstes Einlassen, das aber dann auch anhält und wo ich das vielleicht noch viel mehr schätze und das viel intensiver und tiefer geht, wie wenn ich das so einfach beim Vorbeigehen erlebe.
Ist das dann so, dass diese Geschichten in der Bibel einen neugierig machen und man sagt, okay, ich möchte mich jetzt auf das einlassen und mal glauben, Gott ist Liebe?
Wenn ich das so glaube, wie es drin ist, dann zeichnet das einfach ein Bild, das viel praktischer ist, wie ich sage, da ist ein Wesen im Himmel, was soll ich mir darunter vorstellen? Und da sehe ich, wie er handelt und wie viel Geduld er hat und wie er Leute führt und wie gut er es meint. Und das hilft mir persönlich einfach so, wie ich eine Person beobachte und sage, das ist ein Vorbild für mich oder der ist mir sympathisch oder der strahlt etwas aus, was mir wichtig ist. Und das hilft mir, das ein bisschen mehr zu greifen, dieses Gottwesen, ein Stück weit ja, praktischer zu machen.
Und ich denke, dafür brauchen wir ja den Glauben. Auch im Sinne des Vertrauens. Du hast ja vorhin gefragt, ob man Gottes Liebe auch ohne Glauben erkennen kann. Mhm. Selbst wenn man jetzt die Natur als Beispiel nimmt, wo man Gottes Liebe sehen kann, braucht es ja auch den Glauben. Dieses Vertrauen, Gott hat das alles gemacht. Und deswegen erkennen wir seine Handschrift. Andere haben diesen Glauben nicht und erkennen dadurch Gott nicht und seine Liebe nicht. Wenn wir an die Bibel herangehen, wo wir ja die Geschichten haben und aus den Geschichten Gott kennenlernen können und seine Liebe und über Jesus kennenlernen und seine Liebe, ist ja der Glaube hier die Voraussetzung. Also würde ich sagen, ohne den Glauben, ohne das Vertrauen zu Gott, würden wir seine Liebe gar nicht wahrnehmen, gar nicht verstehen auch.
Da denke ich an eine andere Schrift von Johannes, ja, Johannes 1, wo uns gesagt wird, dass Jesus derjenige ist, der uns den Vater sichtbar gemacht hat. Und wenn ich mir Begebenheiten anschaue, es gibt ja den kürzesten Vers der Bibel auch im Johannesevangelium, Johannes 11, Vers 35, nur zwei Worte, im Griechischen wie auch hier in meiner deutschen Übersetzung, Jesus weinte, Punkt. Also wir sehen, der Gott, der Mensch geworden ist, der kann derart stark Gefühle empfinden, er weint auch und er zeigt das. Und dann heißt es im nächsten Vers hier in Johannes 11, Vers 36, da sagten die Juden, seht, wie hat er ihn so lieb. Und Jesus weint hier nicht über etwas, das nicht änderbar wäre. Er weiß, er wird seinen Freund Lazarus gleich aus dem Grabe rausrufen. Ein tolles Wunder. Aber er weint, weil er den Schmerz der Menschen sieht, die das jetzt gerade nicht wissen oder die vielleicht keine Hoffnung auf ein ewiges Leben haben. Die genaue Motivation wird uns nicht genannt, aber wir sehen, wie stark hier Jesus, wie stark Gott mitempfindet mit den Menschen. Und wenn ich sowas in der Bibel lese und durch den Glauben aufnehme, dann sage ich mir, wie könnte es in meiner Situation anders sein? Ich frage mich nur manchmal, wie erträgt er das eigentlich, weil er doch alles sieht. Hier ist er in einer Situation. Aber als der Gott, der über allem thront und diese ganze Erde in seinen Händen hält, das ist doch unfassbar. Denke ich an eine Aussage von Ellen White. Ich habe nicht mehr genau im Kopf, wo sie das schreibt, aber dass sie sagt, dass Gott alles, was auf dieser Welt geschieht und alles, was uns bekümmert, spürt. Wir sollten aber schauen, nicht zu stark involviert zu werden, wenn es um das Leid anderer geht. Wir müssen uns da auch abgrenzen, weil wir es nicht tragen könnten. Er aber spürt das alles und er kümmert sich darum. Und dann schaue ich mir die Situation hier an und denke mir, wenn er damals weinte, wie viel Mitgefühl hat dieser Gott? Und das ist schon was, was bei mir dann auch wieder Gegenliebe auslöst, natürlich.
Also das ist jetzt schon zwei, dreimal angeklungen. Jesus Christus ist so der Grund für unser Verständnis, dass Gott Liebe ist. Das wird ja auch im 1. Johannes 4 erwähnt, wenn wir in Vers 9 schauen. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns. Wir haben sie erkannt, erschienen, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Natürlich kennen wir einen der berühmtesten Verse der Bibel, der so ähnlich klingt. Macht es für euch einen Unterschied, ob da steht, Gott ist Liebe oder Gott liebt oder Gott hat Liebe?
Es wird für mich einen Unterschied machen, wenn es anders wäre. Also ich bin immer so dankbar, gerade wenn ich auch das Böse sehe, das sagt, ich bin so froh, dass Gott Liebe ist, weil da kommt auch meine innere Ruhe her. Ich weiß, da ist jemand, der meint es durch und durch gut und der hat viel mehr Liebe, als ich mir vorstellen kann und der regiert alles. Und der hat alles in der Hand. Und das ist so ein Sicherheitspolster. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie es wäre, wenn es anders wäre. Also in welcher Angst müsste man leben? Oder wenn da jemand ist, der so willkürlich handelt oder einfach ohne Liebe, das wäre schrecklich.
Ich glaube, wenn ich für mich selber sagen würde, ich liebe, kann ich schon sagen, ich bin Liebe, könnte ich ehrlich gesagt nicht über mich sagen.
Klingt ein bisschen seltsam, ne?
Ja, das klingt, und das wäre einfach sehr falsch, wäre Lügner, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Denn da gibt es eben auch diese anderen Teile in mir drin. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr mal das Experiment gemacht habt, dass ihr 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, gelesen habt und euren Namen da eingesetzt habt, wie das dann klingt. Mhm. Ja, so Carsten ist langmütig und freundlich und so weiter. Ja. Ach, denkt man schon, okay, schön wär's, aber stimmt eben nicht ganz. Mhm. Wenn ich da jetzt den Namen Jesu einsetzt, auf einmal ist es eine wahre Aussage. Ja, dann kriegt die Liebe Gottes Hand und Füße. Es klingt ganz anders. Und das macht einen ganz großen Unterschied. Gott liebt nicht mal und dann liebt er nicht. Ja, so wie er zieht da keine Blütenblätter irgendwo halt. Ja, er liebt mich nicht, sondern er ist einfach Liebe. Durch und durch. Er kann gar nicht anders als zu lieben. Das ist bei mir nicht so. Ja, ich liebe manchmal. Manchmal nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und das macht für mich schon einen riesigen Unterschied, einfach zu wissen, im Vertrauen das annehmen zu können, dass Gott eben die personifizierte Liebe ist.
Mhm. Macht für mich auch einen Unterschied. Ja, du hast ja gefragt, macht es einen Unterschied, ob Gott Liebe ist oder ob er liebt oder Liebe hat? Macht ja auch einen Unterschied, ob jemand einen Esel hat oder ein Esel ist. Ja. Also es macht hier auch einen großen Unterschied. Und es tut gut zu wissen, dass es jetzt hier bei Liebe nicht nur um ein Gefühl geht, was mal kommen und gehen kann, sondern es ist ja tatsächlich eine Person. Ich nenne es jetzt mal so. Und diese Liebe ist eine Konstante, auf die kann man sich verlassen. Es gibt ja andere Texte auch in der Bibel, die letzten Verse in Römer 8 zum Beispiel, wo uns garantiert wird, dass uns nichts und auch niemand von seiner Liebe trennen kann. Hier geht es auch in diese Richtung, dass Gott Liebe ist und nicht einfach nur liebt.
Jetzt hat der René vorher schon die Schöpfung angesprochen. An der Schöpfung könnte man die Liebe Gottes erkennen. Welchen Zusammenhang seht ihr zwischen Schöpfung und Liebe? Gibt es da einen Zusammenhang oder sind das zwei völlig voneinander getrennte Dinge und einfach der Gott, der liebt, der schafft jetzt halt? Oder ist es doch enger miteinander verknüpft?
Also wenn man sich anschaut, wie Gott diese Erde gestaltet hat in der Schöpfung, ist es schon ein großer Ausdruck seiner Fürsorge für den Menschen, seiner Liebe für den Menschen. Er hat den Menschen nicht einfach konstruiert, um irgendeine Funktion zu erfüllen, sondern er hat uns in eine wunderschöne Welt hineingestellt, die genau auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Wie fantastisch, gell?
Ja, das ist schon, also wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann setze ich es ja nicht auch einfach nur vielleicht in die Küche, weil da gibt es das Essen, das muss ja irgendwie mit Nahrung versorgt werden. Ich mache ein schönes Kinderzimmer mit Spielsachen, ja, wo es weich und gemütlich und bunt ist, wo es warm ist, wo es sich wohlfühlt und achte nicht nur darauf, dass irgendwie Toilette und Kühlschrank in der Nähe sind, ja. Und das sieht man hier in der Schöpfung eben auch. Gott macht es für den Menschen einfach schön. Er macht es sehr gut. Er macht es so, dass sie einfach Freude haben und Genuss.
Damit zeigt die Schöpfung irgendwie zurück, da ist jemand, der liebt, der Liebe ist. Ich muss jetzt aufpassen, gell? Sind ja noch Zusammenhänge zwischen den beiden, Liebe und Schöpfung?
Liebe braucht ja immer auch ein Objekt. Ja, Liebe ohne ein Gegenüber wäre nicht wirklich möglich und auch nicht wirklich sinnvoll. Jetzt können wir natürlich sagen, wenn Gott in einer Dreieinigkeit existiert, ja, dann kann es sich ja auch untereinander lieben, schon von Ewigkeit her. Aber ich glaube eben, dass es auch Ausdruck der Liebe ist, dass Gott Neues schafft und dann mit seiner Liebe überschüttet. Er hat einfach Freude dran, ja, andere Wesen zu kreieren und sie dann mit seiner Liebe zu beschenken.
Ist die Schöpfung dann eine Art, das klingt jetzt vielleicht negativ, als ich meine, ist es ein Muss, weil Gott Liebe ist?
Vielleicht so ein natürlicher Outflow.
Da muss was passieren.
Ne? Ja, es ist einfach, ja.
Liebe muss ja auch irgendwo aktiv sein.
Genau, genau. Muss ich einfach zeigen, sich äußern dürfen. Ja.
Ja. So würde ich schon sagen. Jetzt, ich weiß auch, im Zusammenhang mit der Dreieinigkeit argumentiert man gerne, Vater, Sohn, Heiliger Geist, es muss da einfach mehr als eine Person sein, weil Gott die Liebe ist. Und als Ausdruck der Liebe braucht es ein Gegenüber, das geliebt wird. Aber ich glaube auch, dass hier, wenn es um drei Personen geht, das ist zu wenig. Und ich glaube auch, die Schöpfung mit dieser Welt einmal, da hat Gott nicht aufgehört. Ich könnte es jetzt biblisch nicht nachweisen, aber ich gehe fest davon aus, dass er seither auch hier und da weiterhin kreativ tätig ist. Und ich wünsche mir das auch in Zukunft, wenn wir im Himmel unterwegs sein werden, dass wir erleben, wie andere Planeten, die momentan nur Gesteinsmassen vielleicht sind, in etwas Wunderschönes verwandelt. Ich glaube, dass das schon etwas ist, das einfach in Aktion treten muss, sonst ist es keine echte, keine lebendige, keine dauerhaft bestehende Liebe.
Jetzt ist ja irgendwie so, ich erinnere mich im OAG bei uns am Gymnasium, 6. Klasse Religionsunterricht, wahrscheinlich stellen Sie es dir in der 5. Klasse auch schon, diese Frage. Ne? Wie ist das? Da gibt es den Teufel, den Satan, was Böses, Gott hat alles geschaffen, das sagt man so schnell, ne? Aber Gott hat ja nicht den Satan geschaffen. Und dann kommt so dieses Problem des Bösen. Woher kommt das und was ist da los? Bevor wir dahin gehen und uns das näher anschauen, ist ja eine Antwort, die man oft gibt, Gott schafft den freien Willen. Ist der freie Wille, den er schafft, mit Liebe verbunden? Muss Liebe freien Willen geben? Wie seht ihr das?
Ja, ich könnte dir eine Gegenfrage stellen, Martin. Kannst du Liebe erzwingen?
Ich weiß nicht, ob
ich's antworten. Ich meine, kann ich dir jetzt eine Pistole auf die Brust setzen und sagen, du musst mich jetzt lieb haben? Ist das dann noch Liebe? Ja, das ist die Frage halt einfach. Ja. Ist das möglich oder nicht?
Ja, das geht nicht. Du könntest ja so sagen, dann meine Schüler, du könntest ja mich so schaffen, dass ich dich einfach lieben werde. Hm. Ich meine, dass es für mich gar keine Alternative gibt.
Ja, das ist aber für den Schöpfer wieder, der genau das so erzeugt hat, keine aufrichtige, keine echte, keine authentische Liebe, denn es ist eine erzwungene. Die Person selbst würde es vielleicht nicht merken. Aber ich als Schöpfer weiß, ich habe dem gar keinen Ausweg gelassen. Also für mich wäre das nicht befriedigend. Würde ich meine Kinder in der Art manipulieren können, irgendwo einen Schalter umlegen, dass sie mich lieben, und ich wüsste, es tun sie nur, weil ich diesen Schalter eingebaut habe, das ist nicht befriedigend. Nicht, wenn ich wirklich eine tief empfundene Liebe haben möchte. Genügt mir Oberflächlichkeit? Okay.
Aber sonst nicht. Ist es dann so, also dass Gott in uns diese Möglichkeit eingebaut hat,
diese Wählen? Auf alle Fälle. Sonst gäbe es nicht so viele, die Gott hassen, verachten oder einfach sich nicht für ihn interessieren. Die Frage, die halt schwer zu beantworten ist, ist, warum lieben die einen Gott so sehr, dass sie bereit sind, ihr Leben aufzugeben für ihn, während es andere gibt, die ihn so sehr hassen, dass sie bereit sind, gegen ihn in den Krieg zu ziehen. Diese Unterschiede sind schwer zu erklären. Aber es wird ganz offenkundig, in jedem Fall in dieser Welt, auch in der Engelwelt, wissen wir aus der Heiligen Schrift, dass man die freie Wahl hat und dass diese Wahl auch ganz, ganz negativ ausfallen kann.
Ich habe mal ein Zitat gelesen, gehört, ein Wort, und würde mich gerne darüber mit euch unterhalten. Das ist ganz kurz, das sagt, wahre Schöpfung erfordert Opfer. Stimmt das?
Hängt sicherlich davon ab, was man erschafft, wie groß das Opfer ist. Aber grundsätzlich, ich überlege jetzt gerade, selbst wenn ich nur eine Modelleisenbahn bauen würde oder ich erschaffe an einem Computer irgendeine Spielewelt, eine schöne, ja, macht da irgendwie sowas. Ganz egal, oder meinen Garten, den ich schöpferisch kreativ anlege, in jedem Fall kostet es mich Zeit und Kraft. Mhm. Ich investiere immer irgendetwas.
Kommt jetzt wahrscheinlich eh drauf an, wie fühlt man diesen Begriff Opfer? Ist das jetzt was Negatives, ja, wo man dann etwas aufgeben muss? Was man dann vorher halt hatte und dann hat man es nicht mehr. Ich sag mal, wenn jetzt ein Ehepaar sich entscheidet, Kinder zu haben, dann kann man hier so manches auflisten, ja, was man plötzlich nicht mehr hat. Und das ist dann vielleicht auch in dieser Kategorie Opfer einzustufen. Auf der anderen Seite wird man aber auch reich beschenkt, was man sonst nicht hat. Ja. All die Freude, die damit einhergeht und was man dabei auch selber alles lernen kann, gerade in der Erziehung, das ist ja auch nochmal eine Schule für einen selber. Und dann müsste das Zitat eigentlich weitergehen, ja. Es sind eben nicht nur Opfer, mit einem großen Gewinn auch dabei. Da spielt die Perspektive dann wieder eine Rolle. Ja, schaue ich jetzt auf das, was ich nicht mehr habe, oder freue ich mich an dem, was ich jetzt stattdessen habe?
Vielleicht muss man eher von einem Investment sprechen, statt von einem Opfer. Ich gebe etwas rein, aber ich bekomme auch einen großen Lohn daraus zurück.
Ja, drücken wir es so aus. Ich denke jetzt da an das Thema freier Wille, was wir vorher hatten. Ja, wenn Gott schafft, wir sind jetzt hier natürlich auf einer biblischen Basis ein bisschen theologisch-philosophisch unterwegs, aber das ist ja auch wichtig, um das Bild insgesamt zu begreifen. Wenn Gott schafft, dann muss er, wenn ich euch richtig verstanden habe, freien Willen einbauen. Und das kann schon ein Opfer sein, wenn dann dieser Gott weiß, der freie Wille könnte einmal benutzt werden, um mich nicht zu lieben, um nicht das Leben zu wählen, um einen eigenen Weg zu gehen, der in die Verdammnis führt. Also, wenn Gott so mitfühlt, wie ihr das beschrieben habt vorher, dann kostet das viele Tränen. Aber wenn er wahre Schöpfung machen will, dann müsste er das in Kauf nehmen. Das ist dann das würde ich so als Opfer sehen, was Gott hier bringt. Ein Opfer, das er aber bringen muss, weil er möchte, dass wahre Liebe existiert.
Ich meine, die ist ja nicht die ganze Schöpfung mit einem freien Willen ausgestattet. Ja, wenn ich jetzt einfach Pflanzen und Tiere anschaue, da ist ganz viel, das gibt halt die Naturgesetze, Instinkte. Manche Leute ziehen vielleicht deswegen auch Hunde anderen Menschen vor, weil sie einfach wissen, auf die ist Verlass. Ja, die sind einfach, die reagieren in einer bestimmten Art und Weise. Der Hund freut sich immer, wenn ich nach Hause komme. Ja, der ist einfach, das liegt so in ihm drin. Bei einem Menschen ist das eben nicht so, es ist anders. Und trotzdem, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt hier der einzige Mensch und wäre von lauter Hunden umgeben, die sich zwar alle freudig bellen, irgendwo auf mich stürzen, wenn ich komme, wäre nett, aber es wäre nicht das Gleiche. Und Gott hat sich eben entschieden, dass er eben am Ende dieses sechsten Tages nicht nur Vögel und Fische und Landtiere geschaffen hat, sondern eben auch dieses Wesen, was wirklich seinem Bild entspricht, was ihn auch widerspiegelt in einer ganz besonderen Weise. Und da steckt eben beim Menschen der freie Wille drin.
Ich glaube, es ist Zeit, dass wir jetzt zu Hesekiel Kapitel 28 kommen. Den lesen wir jetzt einmal, die Verse 12 bis 17. Hesekiel Kapitel 28, Vers 12 bis Vers 17. Carmen, darf ich dich mal bitten, das vorzulesen?
Du Menschenkind, still beim Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm. So spricht Gott der Herr. Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. In Eden warst du, im Garten Gottes, geschmückt mit Edelsteinen jeder Art, mit Sarda, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des Perlenschmucks, den du trugst. Am Tage, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub, und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun, von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Durch deinen großen Handel wurdest du voll Frevels und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in allen deinen Glanz, darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen.
Dankeschön. In der Kirchengeschichte ist dieser Text immer wieder benutzt worden, um zu sagen, wie es dazu kam, dass Sünde entstanden ist. Man denkt ja an den Cherub als den Luzifer. Die Parallelstelle lesen wir ja nachher vielleicht auch noch. Mittlerweile glauben das viele Leute nicht mehr, dass es sich hier um diesen Gegenspieler handelt und dieses erste Geschöpf, um eine Schöpfung, die es vor der Schöpfung des Menschen gab. Aber was würdet ihr sagen, woran erkennt ihr, dass es hier trotzdem um einen Engel geht, der gewaltig schön am Anfang geschaffen worden ist und nicht um den König von Tyrus, so wie das ja in Vers 12 steht?
Wenn man so nehmen will, wie es da steht, ist es schwierig. Ne? Ein König, der war ja nicht in Eden. Da geht es ja schon los, Vers 13. Mhm. Wird ja auch aufgelistet, auch im Vers 14 heißt es ja ganz klar, ein Cherub, das ist ein Engel. Also ein König kann jetzt nicht ein Engel sein. Und somit merkt man, hier geht es eher um eine Typologie, ja, um ein Bild, dass zwar dieser König von Tyrus auch schon so manche Eigenschaften hatte, aber es wird gezeigt, dahinter steckt was Größeres. Und da ist dann hier natürlich ein Engel gemeint, der vollkommen war, aber gefallen ist.
Mhm. Wir hören auch in Vers 15 von einer Erschaffung. Beim König wird man eher von Geburt sprechen, nicht mehr von der Erschaffung. Mhm. Wir hören auch dann weiter in Vers 17, dass er über alle Könige oder vor den Königen ein Schauspiel ist. Es geht hier vermutlich um mehr als nur die Lebenszeit eines Königs. Dass er auch jetzt am Ende, Vers 18, dann vor aller Augen von einem Feuer, das von ihm ausgehen wird, verzehrt werden wird. Das sind alles Dinge, die treffen auf einen einfachen König, der geboren wird und der wieder sterben wird, in der Art nicht zu. Vers 19, die Völker, die sich entsetzen, weil er jetzt für immer dahin ist. Der König von Tyrus hat eine gewisse Macht, einen gewissen Reichtum, aber diese Beschreibung hier treffen am besten Willen nicht auf diesen doch nicht allzu einflussreichen und nicht allzu geschichtsträchtigen Menschen der damaligen Zeit zu.
Und selbst wenn diese Beschreibungen symbolisch und poetisch sind, wie man da manchmal anführt, ne, sind sie doch so gewählt, dass man ohne weiteres, wie du das sagst, hinter diesem König von Tyrus noch eine andere Personenbeschreibung erkennen kann. Es mag ja durchaus doppeldeutig sein, aber es ist eben mindestens doppeldeutig. Gut, hätten wir mal geklärt, wir können darin auch so einen Ursprung von Sünde sehen. Es wird uns in der Lektion gesagt, Leute, die die Sünde erklären wollen, haben ein Problem. Denn wenn man Sünde erklären kann, dann wäre es vielleicht nicht mehr Sünde. Trotzdem gibt es hier ein paar Sachen, die irgendwie das Gefühl wecken, man könnte verstehen, ein bisschen wie Sünde zustande kommt. Was erkennt ihr da drin in diesem Text? Was vor Sünde geschieht und vielleicht auch was nach Sünde geschieht mit dieser Person.
Also es steht da drin, dass er ein Abbild der Vollkommenheit war. Ja, das sind Edelsteine aufgeführt. Er war unglaublich schön, herausragend, ja, aus allem anderen davor. Und es sieht so aus, als ob es ihm so ein bisschen zu Kopf gestiegen wäre. Ja, auch diese Parallelstelle, die du schon angesprochen hast, die wir vielleicht noch lesen, die geht ja auch so in die Richtung. Dieses Cherub-Sein, das heißt ein Engel in der direkten Gegenwart Gottes. Die Cherubim, die neben der Bundeslade gestanden sind, aber eben doch noch nicht Gott selbst. Ja, so, also einfach eine sehr hohe Stellung haben, aber nicht die höchste Stellung haben. Und da kommt so dieses Erheben, mehr sein wollen, dein Vers 17, ja, weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst. Also er ist schön, vorher schon gewesen, schön geschaffen, aber es war anscheinend nicht genug. Es musste irgendwie noch mehr sein. Und das steckt so ein bisschen in diesem Text drin.
Wenn ich dann Vers 12 lese, dass er das Siegel der Vollendung ist, so ist hier in der Schlachterübersetzung ausgedrückt, also das Meisterstück Gottes, das Siegel der Vollendung voller Weisheit und vollkommener Schönheit, das sind die Dinge, die auch in unserer Welt heute sehr hoch geschätzt werden. Wenn man es mit jemandem zu tun hat, der wunderschön ist und dann auch äußerst intelligent, wer würde das nicht wollen? So ein Mensch hat Einfluss, ganz egal, in welche Verhältnisse er hineingeboren wird. Jetzt kommt Satan hier und betrachtet sich, ich stelle mir das hier so bildhaft vor, auch wenn es real sicherlich nicht so war, betrachtet sich im Spiegel und findet keinerlei Makel, überlegt, welche Verantwortung Gott ihm übertragen hat, wie er mit seiner Intelligenz diesen Aufgaben, die er hat, diese Verantwortung gewachsen ist, wie die ihm untergebenen Engel so treu ihm nachfolgen und ihn bewundern für seine Schönheit und für alles, was er kann und was er ist, dass irgendwann der Gedanke kommt, ob er nicht genauso gut sein könnte vielleicht wie Jesus Christus, wie Gott selbst. Man kann es nachvollziehen. Eine Rechtfertigung ist das nicht. Absolut nicht. Gott hat ihm, so könnte man es auch sehen, alles gegeben, was man zum Glücklichsein braucht. Er hat keinerlei Anlass gehabt, irgendwie unzufrieden zu sein. Aber weil er so perfekt ist, hat er sich wohl gewagt, sich mit Gott zu vergleichen. Daraus kam dann alles andere.
Das ist schon ein bisschen schwierig trotzdem zu verstehen, wie du ja sagst. die letzte Rechtfertigung ist das nicht. Denn wir als sündige Menschen können das vielleicht nachvollziehen, wenn es uns so gehen würde. Aber da gab es ja noch keine Sünde. Da ist ja irgendwas, fast möchte man sagen, geboren worden im Herzen dieses Wesens, was es vorher noch nie gab. Und vielleicht fehlt uns dann die Erklärung dafür, wie gibt's das? Schönheit, hast du gesagt, Intelligenz. Vielleicht spiegeln wir die Probleme dieses Wesens wieder mittlerweile.
Sicherlich, ja.
Die dieses Wesen schon hatte.
Was uns hier jetzt auch fehlt in Versen, ich finde die unheimlich spannend und schaue sie mir gerne an, aber eines fehlt komplett und das ist die Zeitspanne, in der das passiert. Ich glaube nicht, dass Satan geschaffen wurde und zwei Wochen später wird ihm bewusst, ich könnte es ja mal mit Gott aufnehmen. Ich denke, dass gerade weil kein Anlass da war, gerade weil es noch kein Vorbild für die Sünde gab, während wir als Menschen oder die Engel, die er verführt hat, sie alle können auf ihn verweisen und sagen, der hat diese Gedanken in uns hineingepflanzt. Satan hatte das nicht. Ich denke, dass er schon eine ganze Weile ins Land gegangen ist, bis sich das nach und nach entwickelt hat. Und ihm dann irgendwann klar geworden ist, wer könnte es mit Gott aufnehmen, wenn nicht ich? Und er lässt sich, warum auch immer, absurderweise tatsächlich darauf ein.
Jetzt sind das ja Dinge, die hat Gott geschaffen. Das war so seine erste Schöpfung. Er hat ihn als Abbild der Vollkommenheit geschaffen. Weise, schön und Reichtum ist ja auch dabei. Ne? Also alles Mögliche hat Gott gemacht. Wenn man das jetzt mal so als Prinzip sieht, dann sind das so die Geschenke Gottes, die er plötzlich für sich als Wesenseigenschaft in Anspruch nimmt, kommt mir vor. Übertragen wir das mal so jetzt in unsere Welt. Wie können wir es verhindern eher, dass die Segnungen Gottes für uns plötzlich zu einem Anlass werden, stolz, freudig, erhaben über uns selbst zu werden? Dass wir Segnungen Gottes mit etwas verwechseln, was wir sind?
Ich denke an den reichen Kornbauern, der ja ein Stück weit auch diese innere Haltung hatte, der sich selbst genug war, erfolgreich, ich brauche sonst nichts, ja, ich bin einfach der Mann, ja, selbst ist der Mann. Und Jesus sagt über ihm, wie dumm, ja, du bist eigentlich abhängig von mir und wenn ich will, dass du heute Nacht stirbst, ja, was dann? Und ich glaube, das ist sicherlich die Herausforderung, gerade für erfolgreiche Menschen, diese intelligenten, wunderschönen Menschen, sich bewusst zu sein, dass sie eben trotzdem abhängig sind, dass es trotzdem Geschenk ist und kein eigener Verdienst, den sie sich selbst zuschreiben können. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass vielleicht auch dieser kleine und feine Unterschied, wir dürfen dankbar sein für diese Geschenke, die wir bekommen haben, aber wenn es dann zu einem selbstherrlichen Stolz wird, dann wird es problematisch.
Vielleicht kann einem da auch dann das Älterwerden helfen, wenn nach und nach die Schönheit nachlässt, wenn vielleicht irgendwann auch die Intelligenz ein Stück weit nachlässt, weil man geistig nicht mehr so rege ist, wenn körperliche Gebrechen aufkommen, die einem bewusst machen, ich werde nicht ewig leben. Ich glaube, das ist eigentlich eine Gnade, dass wir da noch eine ganze Weile haben, bis dann am Ende tatsächlich der Schlusspunkt, der Tod kommt. Eigentlich müsste jeder Mensch, der sich ordentlich reflektiert, zumindest ab einem gewissen Alter und einem gewissen Stand des Verfallsprozesses sich bewusst sein, ich bin eigentlich nur ein armer Wicht. Und alles, was ich in meinem Leben hatte oder habe, ist mir nur geschenkt. Ich bin, wie Hiob sagt, ja, nackt auf diese Welt gekommen und genauso werde ich wieder gehen. Und wenn ich gehe, sehe ich nicht so schön aus, wie ich da, als ich kam. Zumindest von den meisten Menschen her. Eigentlich gibt es für uns heute keine Entschuldigung. Satan, der als Engelwesen sicherlich auch heute noch wunderschön ist, der hat es ja vielleicht ein bisschen schwieriger. Das ist keine Entschuldigung, ja. Aber wir als Menschen sollten uns eigentlich immer bewusst sein, wie zerbrechlich wir sind.
Ich glaube, ihm ist das auch bewusst und er tut ja alles dafür, dass wir eben nicht darüber nachdenken oder dass unsere Überzeugung eine andere wird. Und wenn ich dann nicht offen dafür bin, dann wird mir das wahrscheinlich nicht von alleine kommen. Also, und je besser es mir geht und je reicher und schöner und erfolgreicher, desto schwerer habe ich es einfach da zu reflektieren, weil ich das nicht spüre oder weil es halt einfach so läuft. Und die ganze Welt ist auf das ausgerichtet. Ich glaube, so wie es schon gesagt hat, die Sünde, die spürst du genau in diesen Wesenszügen, die überall vorkommen. Und Satan weiß das und er weiß, wo wir, auf was wir anspringen. Und ich glaube, das ist auch, dass wenn ich nicht bewusst da innehalte und mich auf Gott besinne und seine Liebe wertschätze, dann werde ich viel zu spät drauf kommen. Oder nicht. Ja, oder gar nicht.
Also ich brauche so das Wissen, Gott ist Schöpfer und Gott ist Liebe. Und das hindert ein bisschen mich daran, mich selber zu erheben. Denn wenn ich Gott als Schöpfer aus dem Auge verliere, ja, dann sind die Dinge,
mit was vergleiche ich
bekomme
dann?
Vielleicht meine Erschaffungen, ne? Alleine.
Nicht nur das Wissen, auch dieses möglichst nicht vergessen. Weil das kann schnell passieren. Du hast es ja gerade auch angesprochen. Ja, auch das Volk Israel wurde ja gewarnt. Wenn sie dann in das Land kommen und es geht ihnen dann dort gut und sie haben ihre Ernten und sie wohnen in ihren Häusern, ja, da ist eben die Gefahr, dass sie Gott vergessen. Mhm. Oder dass sie dann einen anderen Gott anbeten und dafür danken für all die Ernten und was dann kommt. Und das ist ganz wichtig, dass wir wirklich Gott nicht vergessen. Er schenkt uns das alles. Angefangen vom Leben, Intelligenz, Besitz, alles. Kommt von ihm.
Jetzt kommt mir gerade noch ein Gedanke, der so ein bisschen dem widerspricht, was ich vorher sagte. Dass das Älterwerden, dass das Älterwerden doch eigentlich jeden zur Vernunft bringen sollte. So würde ich jetzt mal meine Worte zusammenfassen. Ich gebe auch Carmen recht, wenn man das Leben lang es gewohnt war, anders zu denken, wird das Alter vielleicht nicht mehr so viel Einfluss dann haben irgendwann. Mhm. Es kommt aber noch was anderes mit dazu, was uns nächste Woche in der Lektion beschäftigen wird, nämlich die erste große Lüge Satans, dass wir nicht sterben werden. Ganz im Gegenteil. Viele, viele Menschen glauben heute, es wird in einem anderen Leben weitergehen, eine Art Reinkarnation. Oder dass man als Engelwesen, als Geistwesen, wie auch immer, in einer höheren Sphäre mit einem nicht mehr verfallenen Körper weiterleben wird. Wer das auch nur irgendwie glaubt, der für möglich hält, der wird natürlich von diesem Alterungsprozess und von dem, hey, werde wach, der Tod steht bevor, tu was, dass du das ewige Leben erlangst, der wird davon überhaupt nicht erreicht werden. Von daher war diese Lüge Satans die allererste, die bis heute sich so hartnäckig hält, das Intelligenteste, was er machen konnte für seine Zwecke.
Lieben, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. In Jesaja 14, 12 bis 15, der Text können wir jetzt nicht mehr lesen. Aber ihr kennt ihn, ja. Da ist ja sehr schön zu sehen, wie da fünfmal dieses Ich will kommt. Diese völlige Selbstzentriertheit dieses Wesens, die hier schon zum Ausdruck gebracht wird. Ein gefallenes Wesen, das hier mit Ich will kommt. Also, ich glaube, wir stimmen überein, Satan erhebt sich über sich selbst, er ist selbstzentriert, er gewinnt in Offenbarung 12 erstaunlicherweise sehr viele Engel auf seine Seite, er zieht sie da hinüber. Also er betreibt diesen Handel, wie das Hesekiel sagt, ist alles da, ist alles interessant. Jetzt noch eine letzte Frage zum Schluss. Wir sind Christen des 21. Jahrhunderts. Wenn wir über Gott reden, reden wir über Gott, über Satan. Evangelium zu verkündigen, ist ein bisschen schwierig, ne? Weil ja viele Leute heute gar nicht mehr an das glauben. Aber ich hätte trotzdem die Frage, wäre die Geschichte über Satan Teil einer guten Verkündigung für die Menschen, die säkularen Menschen des 21. Jahrhunderts? Und falls ihr Ja sagt, warum? Warum brauchen wir das?
Also ich sage ja.
Na schön.
Und zwar aufgrund von Matthäus Kapitel 13. Die Realität ist einfach, es gibt auch das Unkraut, es gibt auch das Böse.
Ein Feind hat es gesehen.
Genau. Und da kommt die Frage auf, hast du nicht guten Samen gesät? Woher kommt dann das Böse? Also das heißt, in dem Moment, wo ich Satan ausklammere, nicht über Satan spreche, bekomme ich mit Gott ein Problem. Weil meine Realität hier einfach, die mich umgibt, deutlich macht, es ist eben nicht alles nur gut. Und wenn ein Gott, der von sich behauptet, nur gut zu sein, dann etwas schafft, was eben nicht nur gut ist, dann kriege ich einen Widerspruch in mir selbst. Ja, und deswegen ist es ja auch diese geschickte Strategie, dass der Nacht kommt, der Feind, wo die alle schlafen, die kriegen es nicht mit. Und Gott selbst dann übernimmt diese Aufgabe der Aufklärung und zu sagen, es gibt einen Feind. Der hat es getan, ich habe es nicht getan, er hat es getan. Oder auch im Buch Hiob, wo Satan ja nur in den ersten beiden Kapiteln vorkommt und danach 40 Kapitel lang. Lest mal einfach, was Hiob denkt, was die Freunde denken, wie sie mit dem ganzen Galama umgehen. Und die haben ein Problem, weil einfach Satan nicht auftaucht. Ja? Und sie versuchen irgendwie Gott zu erklären und was er tut. Und als Leser denkt man sich ständig, all diese Erklärungen, die kommen zu kurz. Die treffen nicht wirklich den Punkt, weil Satan einfach nicht existent ist in ihrem Denken und Argumentieren.
Selbst wenn er existent ist, ich glaube, wenn ich mir nicht bewusst bin, dass ich keine Chance gegen ihn habe, weil ich das nicht begriffen habe, dann bin ich auch ausgeliefert, weil er einfach so viel mächtiger, schlauer, also ich bin in seiner Hand. Und wenn ich mir das nicht bewusst bin und gegen ihn ankämpfe, dann werde ich immer verlieren. Also ich muss mir das vergegenwärtigen und Gott um Hilfe bitten, sonst bin ich ihm ja ausgeliefert.
Also ich denke auch, wir haben wirklich ein Erklärungsproblem, wir haben eine Erklärungsnot, wenn es Satan nicht gibt. Wir haben in dieser Welt Gutes und wir haben auch Böses, das wird niemand bestreiten. Wenn es Satan nicht gibt, dann ist das Böse auch irgendwie in Gott begründet. Das funktioniert einfach nicht ohne diesen Gegenspieler. Wir haben diese große Erzählung in der Heiligen Schrift und in der Weltgeschichte. Wir haben Gut gegen Böse und das gibt es in jeder Erzählung. Ohne wird es gar nicht richtig lebendig. Das ist die Welt, in der wir uns bewegen. Und wenn es Gott gibt als den wirklich Guten, wie wir am Anfang gelesen haben, der die Liebe ist, ja, dann muss auch jemand geben, der grenzenlos Egoistische, der Böse, der Hasserfüllte ist, der die Erklärung für das Schlechte in dieser Welt ist. Wenn wir das verleugnen oder versuchen, uns auszuklammern, weil die Verkündigung angenehmer ist, wenn wir nur über die Liebe sprechen, dann lassen wir die Leute letztlich schutzlos zurück. Sie werden Gott in einer anderen Weise hinterfragen, wie bei Hiob, weil sie die Erklärung für gewisse Dinge nicht haben. Und sie werden Satan sehr leicht auf den Leim gehen, weil sie ihn nirgends erwarten.
Das heißt, wir brauchen Satan, um das Problem des Bösen, was ja heutzutage immer wieder angeführt wird, um einen liebenden Gott in Frage zu stellen, zu lösen. Und wir brauchen auch den freien Willen dann. Mhm. Sonst wäre der Satan der ewige Gegenspieler Gottes und das sagt ja die Bibel auch nicht, sondern ein geschaffenes Wesen, das eigentlich gut war. Aber es gab auch für dieses Wesen den freien Willen.
Sonst wäre Gott ja verantwortlich für das, was Satan tut.
Ihr Lieben, ich danke euch. Wir haben ja eine Grundlage gelegt für das, was in den nächsten Wochen kommen wird. Und da bin ich schon gespannt. Und ich denke, wir haben heute eine gute biblische Grundlage gelegt. Mhm. Thomas, darf ich dich bitten, mit uns zum Abschluss zu beten?
Unser Vater, wir haben hier in der Bibel studiert und klar erkannt und betrachtet, dass es diesen Kampf tatsächlich gibt. Nach wie vor sind wir da mittendrin zwischen Gut und Böse. Wir dürfen aber auch darauf vertrauen, weil es dein Wort sagt, dass du der Sieger bist. Und wenn wir auf deiner Seite stehen, dann stehen wir auf der Seite des Siegers. Du hast den Feind besiegt. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns im Alltag auch hilfst, dass wir dich nicht vergessen, sondern auf dich schauen und dir vertrauen, deine guten Werke sehen, dich loben und preisen. Wir danken dir dafür, Herr. Amen. Amen.